Ja, die Technik. Wenn wir genau hinschauen, dann ist es zunächst mal eine Heilsgeschichte. Und wir merken auch weiterhin, dass diese ganze Geschichte, dieser ganze Text auf ein Stichwort zuläuft. Nämlich dieses Wort von Jesus Christus, was er da zu dieser Frau sagt, O Weib oder Frau, dein Glaube ist groß. Es geht um den Glauben. Nicht das fundamentale Wort unseres christlichen Lebens. So ist dieser Text neben der Heilsgeschichte auch eine Glaubensgeschichte. Und wenn wir noch genauer hinschauen, dann wird uns in einzigartiger Weise auch Jesus Christus beschrieben. Und somit ist es letztlich auch eine Jesusgeschichte. Und so wollen wir heute Morgen diesen Text auch angehen. Und zwar in der Reihenfolge eine Jesusgeschichte über die Heilsgeschichte mit der Bedeutung für unsere Glaubensgeschichte. So wollen wir mal an diesen Text herangehen. Ich meine, es ist ja so, es geht ja eigentlich in jedem Text, egal wo er steht in der Bibel, es geht eigentlich immer um Jesus Christus. Aber ich denke, hier wird er nochmal so in besonderer Weise, in einzigartiger Weise beschrieben. Wir werden da schon noch näher drauf eingehen. Also zunächst mal eine Jesusgeschichte ist dieser Text. Und dazu wollen wir natürlich auf Jesus Christus schauen. Und das reicht ja vollkommen aus, wenn wir Jesus Christus sehen. Und wir wollen einmal betrachten, wer er und was er ist hier in dieser Geschichte. In dieser Geschichte ist Jesus Christus zunächst mal der, der einen Auftrag hat für sein Volk Israel. Und der auch eine ganz, ganz große Liebe zu seinem Volk hat, obwohl ihm schon zu diesem Zeitpunkt die Verachtung entgegenschlägt. Nicht, sie lehnen ihn ab und wir wissen, wohin das letztendlich geführt hat. Aber Jesus Christus ist in dieser Geschichte auch der, der im Elia-Gebiet unterwegs ist. Nicht dieses Gebiet um Tyrus und Sidon. Nicht da, wo der Elia die Witwe von Zarephat getroffen hat und da, wo er Wunder getan hat. Und dieses ist auch, genauer gesagt, Sidon. Sidon ist auch das Gebiet einer furchtbar dämonischen belasteten Frau, nämlich der Isebel. Nicht diese Frau des Königs Ahab. Und es ist interessant, ausgerechnet in dieser Gegend tritt jetzt wieder eine dämonisch belastete Frau auf, nämlich die Tochter dieses kanaanäischen Weibes, dieser kanaanäischen Frau. Und wir wissen, Jesus Christus kann diese Tochter befreien von den Dämonen, sie müssen weichen. Was diese Geschichte aber auch noch deutlich macht, Jesus Christus ist auch der, der niemals nach Schema F handelt. Das macht ja gerade dieser Text deutlich. Das macht ja gerade dieses Gespräch deutlich. Er ist also nicht jemand, der nach Schema F handelt, sondern der immer ja anders auftritt, als man wirklich vermutet. Das macht eben, wie gesagt, dieses Gespräch zwischen Jesus und dieser kanaanäischen Frau deutlich. Aber Jesus Christus ist in diesem Text auch der, den man um Erbarmen anrufen kann. Und das hat die Frau ja getan für ihre Tochter. Und ein letztes, Jesus Christus ist auch der, den man den Kyrios, den man den Herr nennt. Und sie ruft ihn ja oder sie redet ihn ja dreimal so an in diesem Text, als den Kyrios, als den Herrn. Das ist Jesus Christus hier in diesem Text. Und jetzt könnte man natürlich etwas mal abweichen, etwas ausweichen und könnte fragen, wer ist Jesus Christus für dich? Und ich habe vor einiger Zeit, habe ich in irgendeiner christlichen Zeitschrift, ich weiß gar nicht mehr, welche das war, auf jeden Fall bin ich in dieser christlichen Zeitschrift auf einen Link, auf eine Internetadresse gestoßen, die lautete www.meinkönig. Ich weiß nicht, ob das jemand schon mal gehört hat. Auf jeden Fall, wer also, wie gesagt, einen Computer hat, wer Internet rein hat, der schau mal da rein. Die Musik, die da im Hintergrund spielt, ist vielleicht etwas für den einen oder anderen etwas gewöhnungsbedürftig, aber ich muss auf der anderen Seite sagen, ich habe noch nie in solch einer komprimierten Form gehört, wer Jesus Christus wirklich ist, falls man ihn natürlich wirklich vollends beschreiben könnte. Aber ich möchte das einfach mal an dieser Stelle weitergeben, wer Jesus Christus wirklich auch für dich ist. Und zwar heißt es da, er war schon immer und wird auch immer sein. Da war keiner vor ihm, und wird auch keiner nach ihm sein. Er schrieb nie ein Buch. Er bekleidete nie ein Amt. Er hatte nie eine eigene Familie oder ein eigenes Haus. Nicht, er studierte nie an einer Universität. Er kam nie mehr als 300 Kilometer über seinen Geburtsort hinaus. Er hatte nie ein eigenes Heer, er führte nie Kriege, er war gegen Gewalt. Und ich frage dich, kennst du ihn so? Und dann geht es weiter in dieser Serie da. Er ist der König der Juden, der König der Gerechtigkeit, der König aller Zeitalter, der König des Himmels, der König der Herrlichkeit und die Tür zur Herrlichkeit. Der König aller Könige und der Herr aller Herren. Er ist der souveräne König. Er ist der Einzige, bei dem es kein Maß und keine Grenzen gibt, seine grenzenlose Liebe auszudrücken. Keine Mauer kann ihn davon abhalten, seinen Segen auszugießen. Er ist von ausdauernder Stärke, völlig aufrichtig, ewig beständig. Er ist unsterblich, er ist allmächtig, er ist allwissend, er ist allgegenwärtig. Ja, ich frage dich, kennst du ihn so? Er ist die großartigste Erscheinung, die je den Horizont der Welt durchschritten hat. Er ist Gottes Sohn. Er ist der Schlüssel zur Erkenntnis. Er ist die Quelle aller Weisheit. Er ist der Retter der Sünder. Er ist einmalig. Er ist ohne Gleichen. Er ist der grundlegende Leitsatz der wahren Theologie. Er ist der Einzige, der all unsere Nöte gleichzeitig abhelfen kann. Er ist der Einzige, der fähig ist, allumfassend zu retten. Ich frage dich, kennst du ihn so? Er ist der, der den Schwachen Kraft gibt und sie verteidigt, der den Versuchten und Geprüften zur Seite steht, der Mitleid hat, der stärkt und stützt, der schützt und führt, der die Kranken heilt, der die Aussätzigen reinigt, der den Sündern vergibt, der die Schuldigen herauskauft, der die Gefangenen befreit, der die Kinder segnet, der den Unglücklichen dient, der die Alten achtet und die Sanftmütigen schmückt. Ich frage dich, kennst du ihn so? Er ist beispiellos. Seine Verheißungen sind gewiss. Seine Güte ist grenzenlos. Sein Erbarmen ist ewig. Seine Liebe ändert sich nie. Sein Wort ist genug. Seine Gnade reicht vollkommen aus. Seine Herrschaft ist gerecht, sein Joch ist sanft und seine Last ist leicht. Er ist unbegreiflich, er ist unbesiegbar, ihm kann niemand widerstehen. Der Himmel aller Himmel können ihn nicht fassen und schon gar nicht erklären. Man kann ihn nicht überleben, aber du kannst auch nicht ohne ihn leben. Du kannst ihn nicht aus deinen Gedanken vertreiben, du kannst ihn nicht abschütteln, du kommst an ihm nicht vorbei. Frage dich, kennst du ihn wirklich so? Er liefert sich selbst in die Hände der Menschen aus. Sie verfluchten ihn, sie bespuckten ihn, sie nahmen ihn gefangen, überantworteten ihn, lieferten ihn dem öffentlichen Spott aus, sie schlugen ihn und sie nagelten ihn an ein Kreuz. Die Pharisäer konnten ihn nicht ausstehen, aber sie konnten ihn auch nicht aufhalten. Pontius Pilatus konnte keine Schuld an ihm finden. Die Zeugen gegen ihn konnten nicht übereinstimmen. Herodes konnte ihn nicht töten. Der Tod konnte ihn nicht fassen. Das Grab konnte ihn nicht aufhalten. Er ist auferstanden, er lebt, er sitzt zur Rechten des Vaters. Er wird wiederkommen und wird etwas völlig Neues schaffen. Ich frage dich, kennst du ihn wirklich so? Doch ich wünschte, ich könnte ihn dir wirklich richtig beschreiben. Und wie stehst du, Mensch? Müsste man jetzt fragen, wie stehst du, Mensch, wirklich jetzt zu Jesus Christus? Ignorierst du ihn, sein Wort und seine Gemeinde? Lehnst du ihn ab? Spuckst du auf ihn? Lachst du über seine bluterkaufte Erlösung? Verspottest und verfolgst du seine Nachfolger? All das, Mensch, kannst du mit ihm jetzt hier machen auf Erden. Jetzt noch. Aber bedenke, Gott hat bereits den Tag festgelegt, an dem du in seinen Händen sein wirst. Und an jedem Tag wird es nur zwei Urteilssprüche Gottes geben. Gehe weg von mir oder gehe ein zu deines Herrn Freude. Oder versuchst du neutral zu bleiben und sprichst, ich werde mich später mal entscheiden. Aber Mensch, bedenke, dass bei Gott ein Aufschieben ein ganz klares Nein ist. dass an seinem Tag, wenn du in seinem Himmel bist, es kein Aufschieben seines Urteils mehr möglich ist. Dass es keinen neutralen Ort mehr zwischen Himmel und Hölle geben wird. Dass es keinen Mittler mehr zwischen Gott und dir geben wird. Dann ist er nämlich dein Richter. Und ich frage dich letztlich, kennst du ihn wirklich so? Möchtest du ihn so kennenlernen? Also ich fand das mal interessant, wirklich dieses YouTube mal anzuhören. Wie gesagt, wer daran Interesse hat, www.meinkönig, dann taucht das schon auf. Wie gesagt, die Musik ist ein bisschen, vielleicht für den einen oder anderen, etwas gewöhnungsbedürftig. Aber ich denke, ich habe es noch nie so in dieser komprimierten Form auch gelesen, wer oder was Jesus Christus ist. Ich meine, letztendlich können wir ihn wirklich nicht vollends beschreiben. Und deswegen, wie gesagt, es ist dieser Text ist eben auch eine Jesus-Geschichte und deswegen tauchte auch mal die Frage auf, wer ist Jesus Christus wirklich für dich? Aber wir haben ja vorhin gesagt, es ist eben nicht nur eine Jesus-Geschichte, sondern es ist auch eine Heilsgeschichte. Und was ist Heilsgeschichte? Ja, Heilsgeschichte ist Gottes geniales Rettungsprogramm. Das heißt, dass er einen Plan hat, dass er diesen Plan kundtut, und dass er diesen Plan ja in einer ganz bestimmten Ordnung, in einer ganz bestimmten Rangfolge ablaufen lässt. Und dabei spielt natürlich sein Volk Israel eine ganz entscheidende, eine ganz primäre Rolle mit ganz hoher Priorität, Rang 1. Das wissen wir von der Bibel her. Aber wir wissen natürlich auch, dass bereits die Evangelien deutlich machen, dass dieses Rang 1 für Israel ja schon ein bisschen durchlässig wird für andere, die eben nicht zum Volk Gottes gehören. Nicht nur mal einige Beispiele, da sind die 10 Aussätzigen. Und wir wissen, 9 waren Juden und einer darunter war ein Samaritaner. Und ausgerechnet der wird nochmal besonders von der Bibel erwähnt, nicht, dass er in sich geht, dass er zurückkehrt und dass er seinem Herrn dankt für das Wunder, was da an ihm geschehen ist, dass er vom Aussatz befreit worden ist. Nicht, oder denken wir an das Gleichnis vom barmherzigen Samariter. Oder ein weiteres Beispiel, diese Frau am Jakobsbrunnen. Nicht, die auch Ausschau hält nach dem Messias, nicht? Aber sie war auch jemand aus Samaria, gehörte auch nicht zu dem Volk Israel. Nicht, und als letztes Beispiel, dieser Hauptmann da von Kapernaum, nicht, der da als Nichtjude in Israel lebt, ja, und mit ganz großem Vertrauen vor Jesus Christus steht. Dermaßen vor Jesus Christus steht, ja, dass Jesus Christus sich über den Glauben dieses Mannes wundert und sagt, solch einen Glauben habe ich in Israel nicht gefunden. Nicht, aber das sind alles Beispiele, liebe Geschwister, die sich innerhalb des Gebietes Israel abgespielt haben. Hier haben wir jetzt zum ersten Mal ein Beispiel, wo wir außerhalb quasi der Grenzen Israels gehen. Nicht diese Gegend von Tyros und Sidon. Und es ist ja immer wieder faszinierend, wie so in einer ganz kleinen Begegnung hier zwischen Jesus Christus und der Frau ja die großen Heilslinien aufgezeichnet werden. Nicht das, was wir hinterher im Geschehen der Apostelgeschichte feststellen, dass das Evangelium dann von den Juden zu den Heiden übergeht, das erleben wir hier bereits schon, ja, in einer Miniaturausgabe. Das erleben wir hier bereits schon im Kleinen, in diesem Gespräch zwischen Jesus Christus und dieser Frau. Und jetzt kommt diese Frau, nicht, aus heidnischem Gebiet und hat diese Begegnung mit Jesus Christus. Nicht, und da erfahren wir jetzt ein ganz starkes Kontrastprogramm. Nicht, auf der einen Seite erfährt Jesus Christus schon zu diesem Zeitpunkt die ganz klare Ablehnung seines Volkes. Nicht, sie distanzieren sich von ihm und wohin das geendet hat, wissen wir zum Schluss nicht. Und er hat das ja vor diesem Text schon deutlich gemacht an 2 Gleichnissen. Nicht, an diesem Weinberggleichnis und an diesem Gleichnis von dieser Hochzeitseinladung. Nicht, und da wissen wir alle, die jetzt mal im Bild gesprochen, ganz oben auf der Einladungsliste standen, kommen alle mit ihren Entschuldigungen. Nicht, und dann kommen die Nachrücker, nicht, die schon an den Hecken und Zäunen parat stehen. Nicht, und da finden wir sie wieder plötzlich. Diese Frau aus Tyros und Sidon, nicht, die auf dieser Einladungsliste ganz unten stand und plötzlich ganz oben steht. Und wir wissen doch, dass Jesus Christus extra für sein Volk gekommen ist. Er hat seine Jünger extra nicht in die jüdischen Städte geschickt. Nirgendwo anders hin. Nicht? Das können wir lesen in Matthäus 10. Nicht? Und diese Einzigartigkeit, diese Exklusivität, diese besondere Liebe, nicht, sollte auch zu seinem Volk, sollte eben auch ja diesen Plan Gottes offenbaren, nicht, dass die Verheißungen, die damals den Vätern im Alten Testament gegeben worden sind, dass sie sich jetzt langsam Schritt für Schritt jetzt wirklich erfüllen. Natürlich wusste Jesus Christus, was sein Auftrag war. Nicht, das hatte ja schon sein Vorgänger Johannes der Täufer gesagt. Er hatte ja gesagt, siehe, das ist Gottes Lamm. Nicht, welches der Welt Sünde trägt, der Welt. Juden und damals Griechen. Juden und Griechen. Nicht, also Jesus Christus wusste das schon. Aber es war eben so, die Juden zuerst, dann aber die Heiden oder damals eben die Griechen. Und der Apostel Paulus hat das ja in ähnlicher Weise ausgedrückt. Er hat ja gesagt, ich schäme mich nicht des Evangeliums. Denn es ist eine Kraft Gottes, die selig macht alle, die daran glauben. Jetzt kommt es, die Juden aber zuerst und dann eben die Griechen. Und wenn wir den Paralleltext dazu lesen, hier zu dieser Geschichte, den finden wir ja im Markus-Evangelium. Und zwar, wenn wir da eine ganz besondere Stelle herausnehmen, Markus 7, Vers 27, da sagt Jesus Christus, lasst zuvor, und man könnte jetzt auch sagen, lasst zuerst die Kinder satt werden. Nicht? Und wenn jemand zuerst isst und satt wird, dann gibt es natürlich auch zweite, dritte, vierte, die essen und satt werden. Aber im biblischen Denken, ganz, ganz wichtig, zuerst die Juden und dann die Heiden. Nicht? Und das macht dieser Text hier deutlich. Und die Heiden, ja, die Heiden, die stehen quasi im doppelten Sinne, stehen sie jetzt vor der Tür und möchten da rein. Nicht? In dem Sinne vor der Tür, ja, dass sie zunächst mal überhaupt keine Zugangsberechtigung haben. Wir wissen doch, das ist ja genau das, was die Frau hier erlebt hat. Nicht, auf ihr liegen nicht die Verheißungen der Väter des Alten Testamentes. Oder wie es der Apostel Paulus den Heidenchristen so plastisch sagen konnte, ausdrücken konnte. Denkt doch daran, die ihr von Geburt an einst Heiden wart und Unbeschnittene genannt wurdet, dass ihr zu jener Zeit ohne Christus wart, ausgeschlossen vom Bürgerrecht Israels, Fremde außerhalb des Bundes der Verheißungen, da hattet ihr keine Hoffnung, ihr wart ohne Gott in der Welt. Oder wenn wir es mal ein bisschen anders ausdrücken, die Juden waren die Nahen, wir, die Heiden, waren die Fernen. Die Juden waren drin, wir waren draußen. Die Juden hatten alle Rechte, wir, die Heiden, hatten keine Rechte. Die Juden hatten alle Verheißungen, wir, die Heiden, hatten keine Verheißungen. Und genau das ist diese Frau. Fern, draußen, ohne Rechte, keine Verheißungen. Genau das ist diese Frau hier. Nicht, und verstehen wir, liebe Geschwister, Gott musste der Frau gegenüber in der Weise gar nicht handeln. Er musste nicht gegenüber der Frau um seiner Verheißung wegen handeln, musste er gar nicht. In der Weise, aber seinem Volk gegenüber, ich sag mal jetzt vorsichtig ausgedrückt in Anführungsstrichen, musste er so handeln, weil es ja die Verheißungen der Väter des Alten Testamentes gab. Aber der Frau gegenüber musste er in der Weise nicht handeln. Oder muss er doch handeln? Ja, liebe Geschwister, letztendlich musste Gott doch handeln. Allein schon um seines Wesens, um seines Herzens und um seiner Liebe. Und das hat er ja auch getan, der Frau gegenüber. Nie, aber um der Verheißungen willen musste er gegenüber dieser Frau nicht handeln. Und deswegen sollen die Heiden sollen ja Gott loben um der Barmherzigkeit willen. Nein, die Heiden sollen Gott loben um der Barmherzigkeit willen. Ja, und die Heiden stehen natürlich zum anderen in dem Sinne vor der Tür, dass sie da hinein wollen. Nicht, die drängen ja förmlich da hinein, weil sie wirklich sehen, da ist das Heil, da ist das Leben, da gibt es wirklich dieses Volk Israel, das Zugang hat zu dem einzig wahren Gott. Nicht, und deswegen heißt es ja auch, das Heil kommt von den Juden. Nicht? Und jetzt haben wir hier diese Frau, nicht? Und die schreibt jetzt zu Jesus Christus, du Sohn Davids, erbarme dich. Du Sohn Davids, erbarme dich. Und das muss man sich jetzt auch mal vor Augen halten. Da sagt diese Frau einen Satz, den Jesus Christus liebend gerne von seinem Volk gehört hatte. Das wäre der Satz des Volkes Israels gewesen. Und gesagt, ausgerechnet eine heidnische Frau aus heidnischem Gebiet, diesen Satz, du Sohn Davids, erbarme dich. Eigentlich ein Satz, den sie hätte gar nicht sagen dürfen, weil Jesus Christus, nämlich der Messias, ausschließlich erstmal für sein Volk ist. Aber nun gebraucht ausgerechnet diese heidnische Frau diese Vokabel und redet ihn mit diesem Ehrentitel an, du Sohn Davids. Nicht die Heiden, sie drängen also förmlich hinein. Und wenn man jetzt mal so einen Blick in die Apostelgeschichte hineinwirft, in das Kapitel 21, gleich am Anfang, da schreibt der Apostel Paulus, das ist so ziemlich am Ende seines Lebens, dass er nach Tyros kommt und findet dort eine Gemeinde der Christen. Das ist schon interessant, finde ich wunderbar. Aber die aus seinem Volk, die kamen nicht zu ihm. Die distanzierten sich von ihm. Und zum Schluss riefen sie weg mit ihm ans Kreuz. Und jetzt kommen wir zu etwas ganz Entscheidendes, was die Heilsgeschichte anbetrifft, nämlich wir kommen jetzt zu diesem einzigartigen Ja-Aber der Heilsgeschichte. Ja-Aber der Heilsgeschichte. Das ist ja genau das, was die Frau hier sagt. Sie sagt ja, ja, Herr, aber doch essen die Hunde von den Brosamen, die von des Herrn Tisch fahren. Was sagt sie da genau? Sie sagt im Grunde genommen, ja, ja, Herr, du hast recht, Israel, schon. Aber nicht eine Beschränkung auf der einen Seite, aber eine Entschränkung wiederum auf der anderen Seite. Beschränkung, ja, ja, die Juden. Entschränkung, aber auch die Heiden. Und liebe Geschwister, wie dankbar können wir alle, die wir hier sitzen, wie dankbar können wir sein, dass es dieses Ja-Aber der Heilsgeschichte Gottes gibt. Nicht, dass der lebendige Gott es nicht bei dieser Beschränkung gelassen hat, sondern auch bei dieser Entschränkung, dass du und ich, dass wir wirklich hinzukommen dürfen. Und wenn wir heute als Heidenchristen diesen Text lesen, da müssen wir doch ehrlich gestehen, dann haben wir doch wesentlich mehr bekommen als nur Brosamen. Ich möchte mal sagen, darin hat sich diese kanaanäische Frau ein wenig geirrt. Wir haben doch wesentlich mehr bekommen als diese Brosamen. Nicht? Wir dürfen doch nicht nur im Vorhof des Himmels Platz nehmen. Liebe Geschwister, was haben wir alles bekommen von dem Herrn? Nicht? Er hat unser Herz geöffnet. Nicht? Er hat uns den Glauben geschenkt. Er hat uns den Heiligen Geist geschenkt. Nicht, er hat sein innerstes Wesen in unser Leben hineingelegt. Nicht, wir haben Gemeinschaft mit ihm. Nicht, wir sind Glieder seines Leibes. Nicht, wir sind Erben. Nicht, und wir haben den Himmel geschenkt bekommen. Liebe Schwester, lieber Bruder, was willst du noch mehr? Was willst du noch mehr? Das alles hast du wirklich geschenkt bekommen von dem lebendigen Herrn. Also wesentlich mehr, als hier von dem Brosamen also die Rede ist. Ja, und deswegen können wir ihn immer wieder nur jeden Tag neu, wir können ihn immer wieder nur loben und preisen und ehren und singen. Und wir wollen nachher auch ein Lied singen, das das wirklich zum Ausdruck bringt, was wir alle kennen. Nicht, und wir dürfen es jetzt schon hier auf Erden, dürfen wir das schon vorweggenommen, immer wieder singen. Mir ist Erbarmung widerfahren, nicht Erbarmen, deren ich nicht wert. Das zähle ich zu den Wunderbaren, mein stolzes Herz hat's nie begehrt. Nun weiß ich das und bin hoch erfreut und rühme die Barmherzigkeit. Und liebe Geschwister, das ist ja letztendlich das Ziel, das ist ja letztendlich das Ziel der Heilsgeschichte. Nicht etwas zu sein zum Lobe seiner Herrlichkeit. Und das dürfen wir vorweggenommen schon hier auf Erden leben. Das ist letztlich auch das Ziel, auch schon hier auf Erden. Nicht etwas sein zum Lobe seiner Herrlichkeit. Man hat ja immer so den Eindruck, wenn da missioniert wird und wenn evangelisiert wird, es ist ja auch nicht falsch, aber man spricht immer wieder von der Rettung, Rettung, Rettung. Ja, das ist ja auch letztendlich richtig. Aber ich denke mal, das vorrangigste Ziel ist erstmal, dass Gott gelobt und gepriesen wird, dadurch, dass andere Menschen sehen, wozu er in der Lage ist, wie er Menschen verändern kann. Also etwas wirklich sein zum Lobe seiner Herrlichkeit, dass wir dann natürlich gerettet werden, da schließt sich an. Aber manchmal habe ich so den Eindruck, es wird immer so der Schwerpunkt nur darauf gelegt. Nein, zum Lobe seiner Herrlichkeit hier auf Erden, damit andere Menschen wirklich, damit sie sehen, nicht was Gott aus Menschen machen kann. Ja, es ist eine Jesusgeschichte. Es ist eine Glaubensgeschichte. Und jetzt natürlich abschließend die Frage, wie bekomme ich denn Anteil an diesem Ja-Aber der Heilsgeschichte? Gut, die Antwort ist einfach. Alleine und ausschließlich durch Glauben, durch Vertrauen auf Jesus Christus. Und deswegen ist drittens dieser Text auch eine Glaubensgeschichte. Sie ist auch eine Glaubensgeschichte. Und wenn man in dem Heilsprogramm und in dem Rettungsprogramm Gottes leben will, dann kann man dort nur mit einer Währung in Anführungsstrichen bezahlen. Jede andere Währung kannst du vergessen. Das heißt, jeglichen religiösen Firlefanz nicht, deine eigene Ideologie, deine eigene Philosophie, deine eigenen Emotionen und Gefühle, das kannst du alles vergessen. Nicht? Es gibt nur eine Währung, mit der du da dort bezahlen kannst, und das ist schlicht und einfach das Vertrauen auf Jesus Christus, der Glaube. Nicht? Und deswegen heißt es ja auch in Hebräer 11, Vers 6, ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen oder auch Gott zu schauen, je nachdem, welche Übersetzung man hat. Und das, liebe Geschwister, das zeigt jetzt genau diese Frau. Das zeigt jetzt genau diese Frau. Man muss sich das mal vor Augen halten. Das haben wir ja vorhin schon erwähnt. Auch dieser Frau, sie war fern draußen, keine Rechte, keine Worte der Verheißungen, sie hatte überhaupt keinen Anspruch. Religiös total abgeschoben. Diese Frau musste ja zunächst mal den Eindruck haben, ich bin von Gott abgeschoben. Ich bin von Gott wirklich abgeschoben. Und ich denke, das ist das Furchtbarste und Schlimmste, was einem Menschen passieren kann. Weil sie, diese Frau, nämlich das dreifache Nein Gottes in Jesus Christus gegen sich hatte. Das dreifache Nein. Und liebe Geschwister, betrachten wir einmal dabei noch den Vers 23, wo es ja mit anfängt. Da sagt Jesus Christus noch nicht einmal Nein, sondern er antwortet ihr überhaupt kein Wort. Nicht mit einem Nein kann man sich ja noch auseinandersetzen, was die Frau ja hinterher auch getan hat. Nicht, aber da sagt Jesus Christus überhaupt nichts, gar nichts, sagt er. Und ich denke, das ist das Schlimmste, das ist das Furchtbarste, was wirklich passieren kann. Nicht, wenn Gott schweigt, wenn Gott nicht sagt, nicht, dann bricht alles zusammen. Und alle Teufelchen stehen plötzlich parat. Nicht, und sagen, siehst du, du bist vollkommen auf der falschen Spur. Du bist vollkommen auf der falschen Spur. Nicht, was bildest du dir eigentlich ein, dass Gott dich erhört? Du siehst doch, alle anderen erhört er, dich erhört er nicht. Was bildest du dir eigentlich ein, dass er dir eventuell eine Antwort auf deine Frage gibt? Und so geht das weiter. Und dieser Zustand kann andauern. Ein Monat, zwei Monate, vielleicht auch ein Jahr, zwei Jahre, ich weiß es nicht. Nicht, und wahrscheinlich wären einige von uns, ich will da jetzt keinem zu nahe treten, aber vielleicht wären einige von uns bei diesem ersten Schuss schon in die Knie gegangen. Nicht, und hätten das Beten eingestellt. Nicht, aber bei der Frau sehen wir genau das andere. Nicht, sie sagt, du Sohn Davids, ich bin immer noch da. Du kriegst mich nicht los. Und nach jedem Schuss und nach jedem Nein leistet sie erbitterten Widerstand. Und darf jetzt erleben, und das ist im Grunde genommen die Botschaft dieses Textes, das ist der Trost dieses Textes, darf sie nämlich erleben, dass Gott sie in seinem vermeintlichen Nein eben nicht abgeschoben hat. Das darf diese Frau wirklich erleben. Und das gilt auch für dich und das gilt auch für mich. Glauben wir es ihm wirklich. Und liebe Geschwister, wenn wirklich heute Morgen jemand hier unter uns ist, der von einem vermeintlichen Nein Gottes zum anderen marschiert, dann lass die Botschaft dieser Frau an dich herantreten. Dann lass diese Botschaft wirklich an dich herantreten. Dass Gott dich trotz seines vermeintlichen Neins nicht abgeschoben hat. Warum? Weil du einmal weißt, mit wem du es zu tun hast und weil du zweitens sicher sein darfst, mit Vertrauen gewinnst du immer Jesus Christus. Mit Vertrauen gewinnst du immer Jesus Christus. Aber wenn jemand so wirklich hier unter uns ist, nicht, dann mach es wirklich so wie diese Frau. Nicht, halte wirklich dein Glaubensjahr gegen dieses vermeintliche Nein Gottes. Halte ihm das entgegen. Halte ihm das entgegen. Und wenn Gott schweigt einmal, zweimal, dreimal, halte ihm immer wieder dieses Ja wirklich entgegen. Und das ist, was Jesus Christus großen Glauben nennt. Nicht, dass man in schwierigen Situationen wirklich an diesem Glaubensja festhält. Natürlich, und das ist jetzt das Schwierige, natürlich müssen wir es lernen, nicht wie Gott das macht, müssen wir akzeptieren, welchen Sinn er in deiner schwierigen Situation, in dein Leben hineingelegt hat. Das wird ja ein Mensch kaum erklären können. Aber wir müssen das lernen, wir müssen das akzeptieren. Nicht, weil wir ja in unserem Kopf haben wir ja manchmal auch selbst unsere eigenen Gedanken, unsere eigenen Vorstellungen, wie hat die Hilfe Gottes auszusehen. Nein, aber er hat seine Zeit und er hat seine Methode. Und das ist natürlich das Schwierige, das zu akzeptieren und das zu lernen. Aber das zeigt uns genau eben hier diese Frau. Und deswegen nennt Jesus Christus das großen Glauben. Und ich bin auch davon überzeugt, wenn wir einmal in der Ewigkeit bei ihm sind, wir werden darüber staunen, welchen Glauben er groß nennt und welchen Glauben er klein nennt. Da bin ich allerdings auch von überzeugt. Und wir wissen ja aus dem Alten Testament, da war ja auch jemand, der einen solch hartnäckigen Glauben hatte. Das war dieser, ja genau, es war dieser Jakob. Er hat ja auch gesagt, ich lasse dich nicht los, sei denn du segnest mich. Nicht, er hatte auch diesen hartnäckigen, aber diesen wohlgefälligen Glauben Gottes. Und jetzt müssen wir noch eines verstehen. Wenn wir wirklich in der Lage sind, uns so zu verhalten wie diese Frau, ja, dann ist das weder deine noch meine Leistung. Das ist ja dieses Eigenart hier am Glauben. Nicht, wenn man diesen Text durchliest, dann hat man ja so den Eindruck, auf der einen Seite bedankt sich Jesus Christus förmlich für den Glauben dieser Frau. Aber auf der anderen Seite weiß er auch, dass dieser Glaube, den die Frau hat, ihr wirklich geschenkt worden ist. Nicht? Und das ist immer, und so stehen wir immer wieder vor diesem Wunder des Glaubensgeschenks. Aber dass wir das auch verstehen, nicht? Es ist nicht deine und es ist meine Leistung, wenn ich in einer schwierigen Situation wirklich ja dranbleibe, wirklich hartnäckig bin, so wie diese Frau. Es ist letztlich ein Geschenk des lebendigen Herrn. Ja, und dann kommt es zum Finale, dass der Herr dann sagt, O Weib oder Frau, dein Glaube ist groß, dir geschehe, wie du willst. Und ich denke, eine wunderbare Bestätigung, dass die Frau jetzt wirklich begreift, Mensch, ich lag ja doch nicht neben der Spur. Ich lag ja doch nicht neben dir Spur. Nicht, und genau das wollte Jesus Christus erreichen. Allerdings zu seiner Zeit und auf seine Art und Weise. Das ist das, was wir lernen müssen. Das zu akzeptieren. Und das ist sicherlich auch das Schwierige. Aber das müssen wir eben halt lernen. Und diese Frau hat dann wirklich erlebt, was im Psalm steht, im Psalm 25, Vers 3. Keiner wird zu Schanden, welcher Gottes hat. Ja, liebe Geschwister, wie wollen wir in die neue Woche gehen? Ich wünsche uns von ganzem Herzen, dass wir wirklich auch in der neuen Woche unseren Weg gehen, indem wir also wirklich wieder auf Jesus Christus sehen. Das allein genügt, nicht? Und dass wir sehen, wer er ist und was er ist. Für mich persönlich. Nicht, weil wir wissen, dass es eben auch eine Jesusgeschichte ist. Und dass wir uns wirklich auch freuen, dass wir uns freuen an dem Ja-Aber der Heilsgeschichte und dass wir da mit drin sind. Weil wir wissen, es ist auch eine Heilsgeschichte. Ja, und dass wir auch wissen und davon leben, dass wir dem vermeintlichen Nein Gottes unser Glaubensja entgegenstemmen können, entgegenstemmen dürfen und dann auch erleben dürfen, dass er uns tatsächlich nicht abschiebt, weil wir wissen, mit Vertrauen, mit Glauben gewinnen wir immer Jesus Christus. Und das wünsche ich uns allen, ja auch für die kommende Woche und natürlich für die weitere Zeit. Amen.